Ich begrüße euch zu der 5. Ausgabe vom Podcast Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutz-Talk. Heute tausche ich mich aus mit der Polina Pokrovskaya. Sie ist Juristin bei uns im Team und befasst sich viel mit dem Thema Videoüberwachung. Das ist auch das Thema vom heutigen Podcast. Polina, wir haben letztes Jahr ja unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben bei einem Tag der offenen Tür, den wir da bei uns im Büro veranstaltet haben und die Leute eingeladen haben, die mit uns zusammenarbeiten, auch so eine Kunstinstallation gehabt, wo es zwei Kameras hat, die so eingestellt waren, dass wenn sich eine Person der Installation genähert hat, beide Kameras auf die Person fokussiert haben. Das ist ja doch noch eine recht lustige Erfahrung gewesen, wenn man von diesen Kameras so, die das auch Fokus bekommen hat und die eben wirklich so sich, also in die Richtung von einem wirklich gedreht haben und genau auf einem geschaut haben.
Mega. Also, es ist umso eindrücklicher gewesen. Wir müssen wie wissen, wie unsere Büros ausgestaltet sind. Man kommt in den Eingang und dann hat es einen langen Gang und am Ende des Gangs sind die zwei riesigen Kameras. Und die stehen einfach so unscheinbar da, schauen in verschiedene Richtungen und dann läuft man so vorne, wenn man die Büros anschauen und plötzlich, bam, schaut es sich an. Also es ist schon recht gefürchtig. Ich kann es mir nicht verkneifen, zu sagen, haben die auch Laser?
Was mich interessant hat, an der Installation ist eben der Fokus. Also, dass wirklich, man hat zwar gewusst, das ist eine Kunstinstallation, dass sie Kameras, die so eingestellt sind, dass sie wirklich auf einem fokussieren, wenn man dran herläuft. Sonst haben sie sich ja rundum bewegt und andere Sachen wie angeschaut, so. Man hat auch gewusst, dass sie nicht aufnehmen. Also, man hat gewusst, da ist nichts dahinter. Also, es schaut niemand in dem Moment, was gefilmt wird, beziehungsweise eben genau nicht gefilmt ist worden, sondern es waren wirklich die reinen Kameras gewesen. Und das Gefühl, das einem ja dann doch gegeben hat, so beobachtet zu werden, ist das, was ich denke, dass es sehr schön aufzeigt als Symbol, was eben so eine Beobachtung, Überwachung, jetzt wenn wir ein bisschen zum Datenschutzthema kommen, mit den Menschen eben macht. Also das komische Gefühl, das man bekommt, dass sich nicht mehr frei können bewegen und denken, oh, jemand schaut mir jetzt zu. Und ja, wie tue ich mich jetzt hier am besten verhalten, damit ich mich nicht irgendwie nicht korrekt verhalte oder irgendwie auffalle oder etwas nicht ganz passt. Also wirklich die Hemmung, die man in diesem Moment erlebt und das wirklich ein gutes Gefühl.
Ja, genau, das Gefühl vom Beobachtetwerden, ich glaube, das kennen wir alle. Als ich bei uns angefangen habe zu arbeiten, habe ich natürlich meinen Freunden erzählt, was für Bereiche ich übernommen habe. Und unter anderem ist es ja Videoüberwachung. Und dann hat es gerade angefangen, ist das Videoüberwachung im Coop oder in der Migros an der Kasse? Machst du das? Könnt ihr das anschauen? Und gerade ganz viele Fragen auch, in der Nachbarschaft hat es noch eine Kamera oder ich hätte gerne eine bei mir im Haus. Also die unzähligen Fragen, die gerade damit kommen. Aber schon auch die Frage, wie ist das ausgestaltet? Schaut mir jetzt da jemand wirklich zu, wenn ich da meine Milch einscanne oder nicht? Genau, nachdem all diese Fragen kommen, fängt mal der Vortrag an. Zuerst mal erklären, es ist schwierig. Es kommt bei den Kameras eben nicht darauf an, was die genau filmen. Also sei das jetzt Detailhandel oder irgendwie bei den Nachbarn, sondern wer zuständig ist für die Kamera, also wer hat die angebracht und wer verwaltet das. Weil es gibt einen Unterschied zwischen also privater Nutzung von der Kameras. Dort ist das DSG anwendbar, also das Datenschutzgesetz auf Bundesebene. Und dort sind wie andere Regeln als auf kantonaler Stufe. Und im Kanton haben wir ein kantonales Datenschutzgesetz und eigene Regeln in dem Sinn, was man muss einhalten muss. Und genau dann ist das so ein bisschen der Unterschied, wo viele nicht wirklich wissen bei der Videoüberwachung.
Das eine ist ja genau die Frage, wer ist zuständig, wer macht, also wer betreibt die Videoüberwachung? Die Person ist ja verantwortlich oder die Institution, das kann privat sein oder öffentlich. Wer ist da nachher, welches Gesetz ist genau anwendbar, welche Regeln gibt es da allenfalls auch. Es gibt dann noch die Mischungen, die privat in den öffentlichen Grund filmen eben, und das führt dann ein bisschen zu Verwirrung. Was ja aber eben schon interessant ist zu sehen, ist, dass das doch sehr verbreitet ist, die Videokameras. Also das ist vielleicht vor 20 Jahren etwa mal so als neue Technologie aufgekommen, damals in den Datenschutzgesetzen auch ein bisschen so behandelt und auch bei den Aufsichtsbehörden zum Teil ein grösseres Thema gewesen, wo man denkt, überall die Videoüberwachung und man dann doch schnell gemerkt hat, dass das durchaus verhältnismäßig kann ausgestaltet werden und mit Einhaltung von allen Vorgaben, die die Gesetze machen und insofern eigentlich gut ist. Aber dann doch gewisse Grenzen natürlich, wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir Biometrie würden reinbringen, Gesichtserkennung, die ganze Stadt videoüberwacht, inklusive Gesichtserkennung, oder? Dann kommt wieder das Symbol von dieser Videoüberwachung, wo die Leute wirklich total überwacht werden und eben entsprechend die Gefühle aufkommen, dass gibt's aufgrund von der Vorgaben nicht. Darum sind wir da natürlich noch nicht. Aber es ist eben doch sehr verbreitet, ja, jetzt im Kanton. Du hast mal ausgewertet, wo, in welchen Gemeinden, wie häufig die solche Installationen vorhanden sind.
Genau, das hat mich recht überrascht, weil, also, ich hätte auch genommen, Videoüberwachung ist vielleicht nicht so populär auf den ersten Gedanken hin. Und dann habe ich mal die Auswertung gemacht und ich angefangen an da zu arbeiten. Und es sind tatsächlich von 160 Gemeinden, haben etwa 15 Gemeinden noch keine Videoüberwachung. Also wirklich, das sind also sehr viele Gemeinden, die das doch einsetzen in irgendeiner Form. Und 15, was noch nicht haben. Also was irgendwie auch noch spannend ist, dass, wenn das schon so viel, also die Zunahme kommt, doch nicht flächendeckend eingesetzt wird.
Typischerweise sind das ja Videoüberwachungen von Schulhöfen zum Beispiel oder Abfallsammelstellen werden ja viel Video überwacht.
Schwimmbäder zum Beispiel, unter anderem Sportplätze, Gemeinshäuser auch. Mhm.
Weil das Thema so verbreitet ist und so viele Videoüberwachungen gemacht werden, haben wir uns natürlich auch schon viel mit dem auseinandergesetzt und haben schon recht lang her einen Leitfaden für das Thema Videoüberwachung durch öffentliche Organe publiziert hat. Der wird rege gebraucht bei den Gemeinden, die das eben jetzt schon eingeführt haben oder einsetzen in irgendeiner Form bei sich in der Gemeinde. Wir haben auch ein Musterreglement. Das ist ja eine Voraussetzung. Wir schauen dann gerade so ein paar Voraussetzungen noch an für so eine Videoüberwachung. Eine davon ist ja ein Reglement erstellen. Für das haben wir auch ein Musterreglement zur Verfügung gestellt, wo Gemeinden wirklich können für sich anpassen mit den Inhalten, was drinnen muss haben und das entsprechend nachher können nutzen eben für die Ausgestaltung von der Videoüberwachung.
Genau, da stimmt man, wenn man das Musterreglement ein bisschen genauer anschaut, nur schon unser Muster, das quasi das Minimum enthaltet, natürlich noch mit ein paar Fußnoten, enthaltet 4 Seiten an Sachen, die man sollte regeln. Startet tut man mit einer gesetzlichen Grundlage. Beziehungsweise es braucht einfach eine gesetzliche Aufgabe, um Videoüberwachung können zu machen. Gerade zum Beispiel bei den Schulen muss die Schule einen sicheren Schulbetrieb sicherstellen können und aufgrund von dieser Aufgabe, gestützt auf das, kann man dann quasi Videoüberwachung machen und das Musterreglement erlassen. Was da auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass zum Beispiel das IDG an sich nicht eine Grundlage darstellt, weil es wird oft aufs IDG selber verwiesen, als wir haben ja das IDG im Kanton Zürich, also können wir auch überwachen, aber so ist es nicht.
Also neben der Frage, ob man eine Rechtsgrundlage hat oder eine Aufgabe hat, die man muss erfüllen muss, wo man die Videoüberwachung könnte dafür einsetzen, stellt sich die Frage, ob die Videoüberwachung überhaupt verhältnismäßig ist, also im Sinne von, gibt es andere Massnahmen, die man könnte greifen könnte, andere Mittel, mildere Mittel, also zum Beispiel, wenn wir unseren Hof vorstellen, ein Schulhof, wo eben so wiederüberwacht werden soll. Und man da zum Beispiel könnte mit baulichen Massnahmen oder mit Lichtschranken oder auch mit Anwesenheit von Personal zu bestimmten Zeiten und so weiter. Also, dass man da aufgrund von den Gegebenheiten, die es im konkreten Fall eben gibt, sich auch überlegt, gibt es andere Mittel, wo ich das Ziel erreichen kann, wo ich mit der Videoüberwachung erreichen will. Und ist die Videoüberwachung wirklich das am wenigsten Einschneidende? Und wirklich das, was wir auch tatsächlich brauchen und das Ziel damit überhaupt erreichen können. Und weniger, wir wollen jetzt einfach eine Videoüberwachung haben und das machen wir jetzt. Sondern dass man sich wirklich da auch überlegt, ist das per se, überhaupt eine Videoüberwachung zu machen, verhältnismäßig?
Genau, bei Verhältnismäßigkeit kommt es natürlich auch darauf an, wie die Überwachung auch im Einzelfall konkret ausgestaltet ist. Es gibt verschiedene Methoden, also auch technisch, wie man Video überwacht. Es gibt zum Beispiel Echtzeitüberwachung, wo quasi die Kamera live läuft und irgendjemand sitzt in einem Räumchen und schaut quasi live zu. Und da wird nichts aufgenommen. Und dann gibt es passive Videoüberwachung, wo niemand zuschaut. Und es gibt eigentlich nur Aufnahmen, die quasi gemacht und gespeichert werden und dann bei Bedarf können ausgewertet werden nachträglich. Das sind so die zwei typischen Arten von Videoüberwachung. Und es gibt auch noch zusätzliche weitere technische Massnahmen. Zum Beispiel kann man Privacy-Filter einsetzen, damit man Leute kann auch verpixeln, damit man die nicht so gut sieht. Konkrete Möglichkeiten, Zum Verhältnismäßigkeit sicherstellen, sind eben beschränkt zu erfassen oder aufnehmen von Bildern. Man kann zum Beispiel Bewegungsmelder machen, dass es nicht dauerhaft gefilmt wird, sondern nur, wenn jemand vorbeiläuft, werden die Kameras aktiviert. Und man kann zum Beispiel das Bildmaterial verschlüsseln. Das ist eine zusätzliche Sicherheit. Es sollte auch für die Auswertung gewisse Einschränkungen vorgesehen werden. Zum Beispiel eben nur bei Ereignisfällen, bei der passiven Überwachung und nicht, dass man irgendwie alle Stunden abspielt und einfach so schaut, was da die letzten Tage passiert ist. Dann ist eine kurze Aufbewahrungsdauer natürlich wichtig. Genau, gerade wenn nichts passiert ist, braucht es ja das Videomaterial in dem Sinne nicht. Und auch räumliche Beschränkungen sind möglich, dass man zum Beispiel auch physisch bei einer Videokamera gewisse Bereiche abdeckt, die nicht überwacht werden müssen. Das kann man so bei den Kameras einstellen. Und genau das Wichtigste ist eigentlich auch, was man über Zeit steuern kann, dass Videoüberwachung nicht 24 Stunden läuft, sondern dass man auch gewisse Zeiten dort festlegen kann. Zum Beispiel bei den Schulen außerhalb der Schulzeiten.
Was bei der Videoüberwachung ja auch ganz wichtig ist, ist die Transparenz. Wir haben ja davon geredet, dass man sich eben ein bisschen komisch fühlt, wenn man gefilmt wird und entsprechend das ja mindestens möchte wissen, wenn man sich in einem Brief aufhaltet.
Ja, für das gibt es auch eine Voraussetzung auch in einem Reglement, wo vorgesehen ist, dass die Videoüberwachung muss transparent sein für die Leute. Und das kann man sicherstellen, zum Beispiel durch Hinweistafeln, die man kann anbringen kann. Am besten so, dass man das quasi sieht, bevor man den überwachten Bereich betritt, dass die Personen auch wissen, okay, da ist die Zone, wo Video überwacht wird. Und auch allenfalls mit Kontaktangaben, wer ist zuständig, dass man sich als Privatperson auch irgendwie kann darüber informieren, wer ist zuständig oder wenn ich da jetzt zum Beispiel mich will informieren oder ich bin schon aufgenommen worden und ich will das irgendwie anschauen, kann man das bei den Hinweistafeln anbringen. Ja, und eigentlich ist auch das Reglement, das man für das erstellt, auch Teil von der Transparenz genau. Für das gibt es das Videoreglement mit all den Regelungen, dass man eben weiss, was die Modalitäten von so einer Videoüberwachung sind.
Genau, das ist ja wichtig, das Reglement, eben genau aus dem Grund, dass die Betroffenen sich eben können informieren. Es muss entsprechend auch zugänglich sein. Also man muss sich wirklich können, das anschauen und auch nachlesen. Du hast ja auch den wichtigen Punkt erwähnt vom Auskunftsrecht, also dass die betroffene Person ohne das Recht hat, die Aufnahme von sich selber zu sehen.
Genau, also man hat ja ein Recht auf Zugang zu den eigenen Personendaten. Und um das auszuüben können, muss man natürlich auch wissen, an wer man sich wenden muss. Und es ist im Optimalfall entweder auf den Hinweisschildern direkt aufgelistet oder in dem Musterreglement ist eine Stelle oder eine Adresse angegeben, wo man sich quasi wenden kann und auch, was man genau müsste zum Beispiel angeben, den Namen, dass sie auch wissen, wer anfragt. Genau, und für diese Anfragen gibt es auch keine Gebühr in dem Sinn. Man kann das einfach zum Beispiel bei der Schule vorbeilaufen und sagen, ich hätte gerne die Aufnahme, wo ich da drauf bin.
Die Videoüberwachung wird ja häufig eingesetzt zu präventiven Zwecken.
Genau, also Gemeinden können bzw. öffentliche Organe ausgeschlossen von Strafverfolgungsbehörden können nur zu präventiven Zwecken Videoüberwachung machen. Sobald man in den Bereich der Strafahndung kommt, ist das der Strafbehörde überlassen, sprich in der Praxis, also man macht Videoüberwachung nicht, um jemanden ertappen und verfolgen, sondern aus Präventionsgründen, sondern Abschreckung. Also man weiss, da hat es auf dem Schulhof eine Videokamera, ich gehe jetzt nicht in die Wand sprayen, weil wahrscheinlich werde ich ja aufgenommen. Und nicht, wir verwünschen die jetzt und gehen direkt zur Polizei. Also das ist so ein bisschen der Unterschied oder die wichtige Abgrenzung bei Videoüberwachung durch öffentliche Organe, die man machen muss.
Und wenn es zu Vandalismus kommt, kann man sich ja schon an die Polizei wenden.
Ja, genau. Dann kann die Gemeinde natürlich einen Strafantrag stellen und die Strafverfolgungsbehörde kommt dann bei der Gemeinde vorbei und verlangt dann auch die Aufnahme als Beweismittel raus und dann kann das Gemeinde auch rausgeben.
Am 3. Juni publizieren wir ja unseren Tätigkeitsbericht. Dort haben wir uns ein bisschen breiter mit dem Thema Verhältnismäßigkeit auseinandergesetzt. Videoüberwachung ist genau ein gutes Thema, für den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aufzuzeigen. Wenn wir uns so Beispiele vorstellen, Wir haben im Tätigkeitsbericht eins drin, wo es um Isolationszimmer geht, in Pflegeheimen inklusive Toilettenanlagen, alles, was in diesem Raum, in dem Sinn stattfindet, Dusche und so weiter. Wenn das vollständig immer überwacht wird, ist das mit der Verhältnismäßigkeit natürlich sehr schwierig zu vereinbaren. Wenn wir denken, dass wirklich auch die ganzen persönlichen Bereiche wie eben WC-Anlagen oder Dusche und so weiter auch gefilmt werden.
Apropos WC-Anlagen, das ist auch ein Trend bei den Schulen, wo man sieht, dass immer mehr Schulen das Bedürfnis haben, WC-Eingänge oder auch sogar im WC selber drin zu filmen, weil es dort vermehrt zu Vandalismus kommt. Und das ist irgendwie wirklich der Bereich, wo immer intimer wird. Also bis jetzt sind es Pausenhöfe gsi und jetzt geht man immer mehr so ein bisschen ins Innere von den Gebäuden rein. Das ist eine Entwicklung, die man verfolgt. Genau, und in diesen Fällen muss man natürlich beachten, dass es Grenzen gibt. Also man kann, also genau, in einer WC-Anlage geht das natürlich nicht, dass man im intimsten Bereich im WC drin sieht, wie das jemand verwendet. Aber allenfalls, je nach Einzelfall, jetzt bei den Eingängen zu den WC selber, könnte, aber muss man durchaus anschauen und auch schauen, ob es mildere Mittel und der kreative Ansatz gibt, wie man das sonst könnte lösen.
Wie du sagst, kommt es immer auf einen Einzelfall drauf an, wie die Überwachung kann eingesetzt werden kann, wenn sie verhältnismässig ausgestaltet ist, einem bestimmten Zweck dient, rechtliche Grundlage hat und so weiter. Also die ganzen Vorgaben, die wir besprochen haben, eingehalten sind. Und das Thema Verhältnismäßigkeit ist hier sicher das spannende Thema, wo eben je nach Einzelfall durchaus so oder so kann entschieden werden. Paulina, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch an Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann noch eine kleine Vorschau auf das nächste Mal. Ich werde mich mit dem Bruno Beriswil und dem Beat Rudin austauschen, wo das 30. Symposium on Privacy and Security durchführen. Wir werden auf die Veranstaltung, die letzten 30 Jahre von dieser Veranstaltung, zurückschauen und auch schauen, wo das in die Zukunft geht. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutz-Talk.